ARD.
Straftäter müssen auch abgeschoben werden können.
Ein großes, komplexes, ja auch emotionales Thema, eingezwängt in einen schlichten Hauptsatz. Gesprochen hat ihn Berlins Innensenatorin Iris Spranger von der SPD. Die deutsche Innenpolitik ist, wieder einmal muss man sagen, auf das Thema Abschiebungen fokussiert oder, um genau zu sein, auf das Abschieben von Menschen, die straffällig geworden sind oder straffällig werden könnten. Das hat Gründe. Und Gründe und Forderungen und das rechtlich überhaupt Machbare ergeben zusammen einen Knäuel, das wir in dieser Ausgabe der Spreepolitik versuchen wollen zu entknäueln. Außerdem beschäftigt uns noch ein zweites Thema, das man auch unter eine schlichte Überschrift stellen könnte, nämlich Abschied. In Potsdam kam der Landtag in dieser Woche zu seiner letzten regulären Plenarsitzung vor der Wahl im September zusammen. Und was das für eine denkwürdige Wahlperiode war und wie der Blick in die Zukunft aussieht, auch darüber werden wir hier reden. Freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Thorsten Gabriel aus der RBB 24 Landespolitik-Redaktion in Berlin. Reden wir über Abschiebungen. Ganz sachlich, wie es hier unsere Art ist, denn mit Schaum vom Mund sind schon genug Leute im politischen Betrieb unterwegs. Eine, die in unserer Redaktion zu denen gehört, die sich in dieser Woche intensiv mit der aktuellen Debatte beschäftigt haben, ist meine Kollegin Sabine Müller. Hallo Sabine.
Hallo Thorsten.
Lass uns zuerst mal gucken, warum jetzt gerade wieder über Abschiebungen diskutiert und debattiert wird und konkret eben über die Abschiebung von Straftätern. Wie kommt's?
Ja, es hat einen ganz klaren Anlass. Es war am 31. Mai in Mannheim, fand auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt von einem islamkritischen Verein. Und ein Geflüchteter aus Afghanistan ist zu dieser Kundgebung gekommen mit einem Messer, hat angefangen, auf Teilnehmer der Kundgebung einzustechen und hat dann auch, also hat dafür verletzt und hat vor allem auch einen Polizisten, der eingegriffen hat, so schwer verletzt, dass dieser Polizist hinterher gestorben ist. Das ist der Anlass. 31. Mai, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, klar, war kurz vor der Europawahl. Wahlkampf ist ja auch immer so eine Zeit, wo gewisse Themen, wenn sie denn hochkommen, auch besonders hochkommen. Und das ist eben der Anlass, warum jetzt darüber diskutiert wird, was macht man mit solchen Leuten, mit Menschen, die hier hingekommen sind, um Schutz zu suchen, die dann aber hier straffällig werden und zwar schwerst kriminell werden. Also wir reden hier über den Mord, die Tötung an einem Polizisten. Tötung muss man wahrscheinlich sagen. Also was macht man mit diesen Leuten?
Lass uns doch, bevor wir nochmal gucken, wer da jetzt gerade alles was fordert, auch nochmal kurz rechtlich klären. Was genau heißt eigentlich abschieben? Also wir reden hier über Menschen, die Asyl gesucht haben, aber nicht bleiben können, nicht bleiben können sollen. Wann ist das überhaupt der Fall?
Das ist rechtlich, naja, eigentlich gar nicht so kompliziert, dann aber vielleicht doch wieder. Also es gibt einfach verschiedene Stufen des Schutzstatus, dass die Leute hier bekommen. Die höchste Stufe ist, wenn gesagt wird, wir erklären ganz klar, ihr seid in eurem Heimatland verfolgt. Das kann zum Beispiel Leute betreffen, weiß ich nicht, Richter, wo man weiß, in Afghanistan unter den Taliban, da würde denen Folter, vielleicht die Todesstrafe und so weiter drohen. Das können auch kritische Journalisten sein, das können aber zum Beispiel auch Frauen sein. Und wenn man da sagt, ihr seid als verfolgt anerkannt, dann ist ganz klar, diese Leute werden wir nicht in ihr Heimatland abschieben, weil wir eben wissen, was ihnen da droht. Es gibt aber auch Menschen, die bekommen einen niedrigeren Schutzstatus. Da guckt man dann auch gar nicht mehr auf den persönlichen Fall, zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien, subsidiärer Schutz heißt es dann. Da sagt man einfach, okay, wir wissen, wie die Lage im Land ist, da schieben wir die Menschen nicht zurück hinab. Abschiebeverbot fällt auch in diese Kategorie. Das gilt zum Beispiel für Afghanistan. Da sagt man auch, eigentlich schieben wir dahin nicht ab, weil die Sicherheitslage im Land schwierig ist. Da sollte man keine Leute hin zurückschicken. Und die Frage, wen man abschieben kann und wen nicht, das ist, wie gesagt, unterschiedlich, was diese Kategorien angeht. Wer verfolgt wird, darf nicht abgeschoben werden. Das hat mir ein Asylrechtsexperte, Daniel Thüm heißt der, von der Uni Konstanz nochmal sehr genau erklärt. Bei der zweiten Kategorie gibt es durchaus rechtlichen Spielraum. Kommt halt immer drauf an, wie ist dann die Situation im Heimatland. Und ich meine, du hast es schon gesagt, klar, es kommen auch Leute hierhin, die suchen Schutz. Da sagen Gerichte bzw. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, nein, wir haben euren Fall geprüft, tut uns leid, aber ihr habt hier keinen Schutzstatus verdient. Das sind natürlich die Leute, die man am einfachsten abschieben kann, wenn nicht zum Beispiel gesundheitliche Gründe und so weiter dagegen sprechen.
Du hast jetzt zwar einfach gesagt, aber selbst das ist ja dann noch nicht so einfach, denn es kommen auf der einen Seite fast immer oder sehr häufig dann eben noch die Gerichte zum Zug, weil versucht wird, dass Abschiebungen verhindert werden. Und gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, wenn jemand abgeschoben wird, Normalerweise erwartet man, dass er wieder dorthin zurückkehren soll, wo er hergekommen ist. Aber auch das ist ja nicht so einfach.
Nein, genau, das ist teilweise sehr schwierig, gerade wenn wir jetzt eben über diese Länder Afghanistan und Syrien reden, worüber die Politik jetzt gerade diskutiert. Für diese Länder gibt es eine Sicherheitseinschätzung des Auswärtigen Amts und die lautet eben, dass diese Länder nicht sicher sind, um dorthin Menschen abzuschieben. Die Diskussion geht jetzt darum, dass man sagt, naja, aber da hat sich doch auch was getan in den letzten Jahren. Müsste man diese Sicherheitseinschätzung nicht updaten? Zum Beispiel in Syrien heißt es, naja, aber da gibt es doch bestimmte Teile, die sicher sind. In Afghanistan gilt das auch, hört man jetzt in der Politik oft. Also da ist tatsächlich die Frage, soll man da anders einstufen? Oder wenn wir sagen, naja, so richtig können wir in die Länder nicht abschieben, vielleicht kriegen wir sie aber, ich sage das jetzt mal ganz flapsig, woanders hin los, diese Leute, die wir nicht haben wollen. Oder vielleicht können wir sie über einen Umweg in diese Länder zurückkriegen. Weil wenn wir nochmal ganz speziell auch auf Afghanistan gucken, da regieren ja nun mal die Taliban. Das sind eigentlich Leute, mit denen man nicht unbedingt Geschäfte machen will, Deals machen will und so weiter. Aber wenn man die Leute direkt dorthin bringen müsste oder wollte, dann müsste man das.
Das ist nämlich auch ein wesentlicher Aspekt, den man auch lernen kann, wenn man sich ein bisschen vertieft mit dem Thema beschäftigt. In der Tat, die Länder müssen auch bereit sein, diejenigen wieder aufzunehmen.
Genau, ganz klar. Und bei den Taliban ist es nun so, zumindest war das mein letzter Stand, dass sie gesagt haben, ja, also wir würden durchaus Leute zurücknehmen, weil die haben natürlich auch mitgekriegt, was hier für eine Debatte läuft. Und die haben gesagt, ja, würden wir schon nehmen, aber die nehmen wir nicht, wenn ihr die über irgendwelche Umwege zu uns schickt, sondern wir wollen direkt mit euch darüber reden, ob wir die hier zurücknehmen.
Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sagen muss, da fiel für mich der steilste Satz in dieser ganzen Debatte vom Berliner CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Den habt ihr ja auch konfrontiert mit der Frage, ja, aber dann müsste auch mit Regimen verhandelt werden, mit denen man normalerweise vielleicht gar nicht verhandeln sollte oder auch keine Deals eingehen sollte. Und er sagte euch dann daraufhin dies hier.
Realpolitik ist auch aktuell nicht immer schön. Es gibt ja auch Gespräche mit der Terrororganisation Hamas. Und wenn wir mit den Heimatländern sprechen müssen, auch wenn es Terrororganisationen sind, um die Straftäter dorthin zurückzubringen, dann ist das den Preis, den man dafür zahlen muss, ja.
Das ist aber eine Position, die wir jetzt tatsächlich öfter hören. Also da steht Dirk Stettner nicht alleine da, zum Beispiel auch der Ministerpräsident von Hessen, Boris Rhein, hat auch gesagt, ja, dann muss man halt auch mit den Taliban verhandeln. Ich finde, das ist schon eine relativ erstaunliche Entwicklung, die die Debatte da auch in den letzten Jahren genommen hat. Es gibt hier in Berlin auch viele Leute, die ganz klar sagen, nein, das sollten wir auf keinen Fall tun. Auch zum Beispiel Leute, die mit in der Regierungskoalition sind, Martin Matz zum Beispiel, das ist der innenpolitische Sprecher der SPD, der hat gesagt, das wollen wir ja wohl nicht machen, mit den Taliban verhandeln. Grüne und Linke sagen genau dasselbe. Die sagen, wir wollen doch nicht dieses Regime aufwerten, indem wir jetzt anfangen, mit denen über solche Dinge auf sozusagen hochdiplomatischen Kanälen zu sprechen.
Das können wir uns auch kurz im Wortlaut mal anhören. Bettina Jarasch, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, hat dazu gesagt.
Das ist eine Schein- und eine Phantomdebatte, die wird am Ende nicht zu mehr Sicherheit führen. Die Taliban haben gesagt, gerne, kann man mit ihnen selber verhandeln, natürlich. Damit würden wir ihnen einem Terrorregime den roten Teppich ausrollen. Das kann in keinem Interesse sein von unserem Staat, Deutschland. Und Pakistan hat sofort abgewunken, die Leute stattdessen zu nehmen. Und Usbekistan hat gesagt, ja, machen wir, nur dass die Taliban gesagt haben, ja, aber wir nehmen die Leute nicht, wenn sie über Usbekistan gehen. Mit anderen Worten, es ist null umsetzbar, es rüttelt am Fundament unseres Rechtsstaates, aber es macht uns Land auch unsicherer.
Wenn Bettina Jarasch da jetzt sagt, es ist null umsetzbar, dann spielt sie ja auf Pläne an oder auf Überlegungen, die gerade tatsächlich politisch geäußert werden, wo aber auch tatsächlich schon Vorbereitungen laufen. Also die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die hat gesagt, ja, wir reden mit Nachbarländern von Afghanistan darüber, welche Wege es gibt, eben solche Straftäter wie etwa den mutmaßlichen Messerstecher von Mannheim in ihre Heimatländer zurückzuführen. Usbekistan ist da eben so ein Land, da würde es sogar ein europäisches Vorbild geben. Schweden macht es so, dass sie Straftäter in ein Flugzeug nach Taschkent, nach Usbekistan setzen und dort, so habe ich das zumindest gelesen, dann sicherstellen, dass die doch dann auch sich in ein Flugzeug nach Kabul setzen. Also die nehmen diesen Umweg. Ob das tatsächlich funktionieren könnte, auf jeden Fall ist das wohl der Weg, den die Bundesregierung gehen möchte. Also nicht diese Verhandlungen, Direktverhandlungen mit den Taliban, sondern eben über Umwege dorthin zu kommen, dass wir Menschen, die hier schwerstkriminell geworden sind, auch nach Afghanistan und, also wir reden jetzt viel über Afghanistan, aber auch nach Syrien zurückschicken können.
Bei Bettina Jarasch fiel am ganz am Schluss noch ein Satz, der fast ein bisschen untergegangen ist. Sie sprach davon, dass es auch unser Land unsicherer machen würde, wenn man diesen Weg ginge. Damit spielt sie darauf an, dass ja keineswegs sicher ist, dass auch Straffällige oder Schwerstkriminelle, die abgeschoben werden, nicht wieder zurückkommen.
Genau, das ist auch was wir zum Beispiel von dem eben schon erwähnten Innenexperten der SPD, Martin Matz, hören. Der sagt, also grundsätzlich findet er, wer hier im Land eine Straftat begeht, sollte auch hier im Land dafür vor Gericht gestellt und dann ins Gefängnis gesteckt werden. Aber er sagt natürlich auch, was wissen wir denn, was mit so einem Menschen in Afghanistan passieren würde? Wissen wir, dass der dort bestraft würde? Oder vielleicht wird er eher jubelnd empfangen und als Held gefeiert und kommt dann eventuell, das ist auch das, was Bettina Jarasch da aufgemacht hat, die Grüne, kommt dann eventuell ein paar Jahre später noch radikalisierter zu uns zurück und will eventuell weitere Anschläge verüben und so weiter. Also das ist die Gefahr, weil was uns viele Politiker ja jetzt immer sagen, ist, es geht um die Sicherheit Deutschlands, es geht um die Sicherheitsinteressen deutscher Bürger. Deswegen müssen wir diese Leute außer Landes schaffen, müssen wir die loswerden. Und es gibt aber eben auch durchaus wortgewaltige Politiker, die sagen, so einfach ist diese Rechnung nicht.
Zumal man auch sagen muss, wenn wir hier über das Asylrecht reden, über Abschiebungen, dann ist ja eigentlich die Frage, ob jemand straffällig ist dabei, keine wirkliche rechtliche Kategorie.
Das fand ich sehr interessant, was mir der Asylrechtsexperte Daniel Thüm von der Uni Konstanz da auch nochmal erzählt hat. Eigentlich weiß man es ja, aber er hat es nochmal ganz klar gesagt. Natürlich ist das sozusagen politisch nachvollziehbar, dass man jetzt eben genau diese Argumentation aufmacht. Unser Schutzinteresse ist wichtiger als das Schutzinteresse dieses geflüchteten Menschen, der hier straffällig geworden ist. Deswegen muss der gehen. Aber er hat gesagt, es kommt überhaupt nicht darauf an, was diese Menschen in Deutschland machen, rein rechtlich gesehen, eben nicht politisch, rein rechtlich gesehen, sondern es kommt eben darauf an, was droht ihnen in ihren Heimatländern. Und wie gesagt, politisch Verfolgten, da kann man relativ genau sagen, was denen droht. Aber auch bei Leuten, die eben nicht persönlich verfolgt sind, muss man gucken, ist das sicher? Also sind die Lebensbedingungen da sicher? Und den Aspekt hat er auch noch aufgebracht, müssten die Leute da nicht verhungern? Also sozusagen gerade bei jungen, alleinstehenden Männern, sagt er, könnte man ja glauben, die finden da schon irgendwie Arbeit und so weiter. Aber er sagt, das müsste dann die Bundesregierung, wenn sie solche Fälle vor Gericht bringt, schon auch nachweisen, dass man da jemanden nicht in ein Land schickt, was nicht nur unsicher ist, sondern wo der auch einfach nicht seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und das fand ich einen wirklich spannenden Punkt. Er hat gesagt, eventuell muss man da noch ein bisschen Unterstützungsleistungen mitgeben. Also sprich, muss man eventuell noch, paar tausend Euro oder wie viele auch immer sozusagen Startkapital mitgeben einem solchen Menschen, um sicherzustellen, dass der in seinem Heimatland Fuß fassen kann.
Und jetzt stellt sich also für die Politik die Frage, wie viel Handlungsspielraum gibt es da wirklich? Große Worte, daran mangelt es nicht, aber an dem, was machbar ist, da ist dann von, wir müssen Gesetze ändern, die Rede. Wir können auch mal hören, Christine Brinker, die AfD-Fraktionsvorsitzende in Berlin, bringt noch eine weitere Facette ins Spiel.
Wenn Asylbewerber hier straffällig werden, schwerst kriminell sind, dann muss denen auch der Asylstatus aberkannt werden können. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil wir müssen immer abwägen zwischen dem Schutz, den eine Person hier sucht. Wenn er sich aber hier so verhält und schwerst kriminelle Straftaten begeht, dann muss dieser Schutz auch aufgehoben werden können.
Also Asylstatus aberkennen, das ist ja nochmal die Schraube ein Stück weiter gedreht. Was davon geht eigentlich und was geht eigentlich nicht?
Ja, ich glaube, einiges von dem, was da jetzt gefordert wird, geht einfach sowieso nicht. Ist aber auch die Frage, was würde es überhaupt bringen? Nochmal zurück zu Daniel Thüm, dem Asylrechtsexperten, den ich wirklich gut fand. Der hat gesagt, auch bei der Innenministerkonferenz, die er getagt hat, jetzt bis heute, da gab es auch eine Vorlage aus Hamburg. Und da hieß es auch, wir müssen an Gesetze ran, dass wir irgendwie Asylstatus absenken können und so weiter verändern können. Aber da hat er auch gesagt, nee, eigentlich muss man nicht an Gesetze ran. Das hat er gesagt, das ist jetzt das Typische, was die Politik dann oft macht. Die will zeigen, sie ist aktiv. Aber er hat gesagt, selbst wenn man den Asylstatus runtersetzen würde, ist ja immer noch der nächste Schritt, dass man dann erstmal zeigen muss, ja, wir können diese Leute abschieben. Und genau das ist das, was er sagt. Also er hat gesagt, eigentlich müssen wir gar nicht an Gesetze ran, sondern wir müssen, was heißt wir müssen, er hat gesagt, die Bundesregierung müsste dann tatsächlich mal vor Gericht versuchen, einzelne Fälle als Präzedenzfälle durchzufechten, wo sie sehr gut vorbereitet, so hat Daniel Thün das genannt, eben darlegt, warum es okay ist, diese Person, diese ganz bestimmte Person in diesem Fall abzuschieben. Und er glaubt, wenn es eben diese Präzedenzfälle gibt und sich das sozusagen auf der rechtlichen Ebene durchsetzt, dass man da eine neue Lesart reinbringt, glaubt er, dann könnte das tatsächlich auch klappen, wenn man da sehr gut vorbereitet reingeht, dass die Gerichte dann dieser Argumentation auch folgen. Bisher haben sie das eigentlich nie.
Sabine, ihr habt im Zusammenhang mit dem ganzen großen Thema auch mit der Gewerkschaft der Polizei gesprochen, mit deren Sprecher hier in Berlin, Benjamin Jendrow. Die Polizei, das ist ja quasi die ausführende Instanz, die diese Abschiebung dann vollziehen muss. Auch dort herrschte, sagen wir mal, große Skepsis, wenn man das so sagen kann. Wir hören mal rein.
Ich glaube, grundsätzlich müssen wir über das Thema Abschiebung sprechen, weil sicherlich wir viele Probleme in unseren Ländern haben, aber gerade mit Blick auf die Hintergründe, die jetzt passiert sind, warum man sich dem widmen möchte. Ja, wir reden über ein Attentat in einem Zug in Brockstedt beispielsweise, wir reden über den islamistischen Mord an unserem Kollegen in Mannheim. Es ist eine absolute Phantomdiskussion, weil diese Fälle hätte man auch mit Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien nicht verhindern können. Und dann stellt sich für uns auch die Frage, ob das völkerrechtlich überhaupt im Ansatz möglich ist, über was hier gerade geredet wird.
Ja, hätten nicht verhindert werden können, sagt Benjamin Jendrow. Was er damit meint, ist, dass in beiden Fällen, also einmal diese Geschichte in Mannheim und dann hat er ja auch erwähnt, gab es diese Messerattacke in einem Zug in Norddeutschland, hat er gesagt, da waren die Täter vorher polizeilich unauffällig. Also das waren keine Leute, wo man gesagt hätte, das sind Gefährder, die müssen wir eventuell loswerden. Und das ist, glaube ich, das, was ihn umtreibt, dass er Sorge hat, dass man da jetzt vielleicht auch ja falsche Vorstellungen bei den Menschen schürt. Wenn wir das machen, dann wird unsere Gesellschaft insgesamt sicherer. Obwohl man, wie gesagt, solche Taten dann nicht vermeiden kann, wenn man die Leute vorher nicht auf dem Schirm hat. Und Jendrow ist teilweise sicherlich auch einer, der auch selber mit deutlichen Worten dabei ist. Aber ich habe bei ihm dann in diesem Interview wirklich schon gemerkt, der macht sich eben Sorgen, wie wird das jetzt populistisch ausgeschlachtet auch und eigentlich auf allen Seiten versucht, für die eigene politische Botschaft dann eben auszunutzen, was da passiert ist in Mannheim.
Und um auch das noch einzuordnen, mit Zahlen ist das ja mal schwierig, aber wir reden ja hier auch nicht von einem wahnsinnig großen Kreis an, sagen wir mal, straffällig gewordenen, die dann wirklich abgeschoben werden könnten oder überhaupt auch nur ansatzweise dafür in Frage kämen.
Ja, also einen ganz genauen Kreis kennen wir natürlich nicht, aber klar, es werden Menschen auch abgeschoben aus dem Gefängnis. In Berlin waren das zum Beispiel 2024 bisher 75 Personen. Das war aber jetzt, also da reden wir über alle Länder, da reden wir nicht nur über diese beiden Länder, Afghanistan und Syrien, über die jetzt gesprochen wird. Und das waren natürlich auch nicht alles Schwerstkriminelle mutmaßlich, auch wenn wir da keine genauen Aussagen zu haben. Aber klar, das ist eine relativ kleine Zahl von Leuten, über die wir reden. Viele in der Politik tun aber jetzt so, wenn wir dieses eine kleine, natürlich sehr große gefühlt Problem, aber in der Gesamtschau sehr kleines Problem, wenn wir das angehen, dann ist sozusagen alles gut, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. So ehrlich gesagt wird es nicht sein, glaube ich.
Also kehren wir zurück zum Ausgangspunkt, zur Innensenatorin, die da sprach:
Straftäter müssen auch abgeschoben werden können.
Und stellen fest, so einfach ist es nicht. Und ja, eigentlich müsste das nicht nur die Berliner Innensenatorin Iris Spranger besser wissen, sondern auch so viele andere, die sich in diesen Tagen öffentlich äußern. Sabine Müller aus unserer Landespolitikredaktion hier in Berlin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für die Spreepolitik.
Ich danke dir.
Jetzt heißt es nochmal Abschied nehmen in der Spreepolitik. Klingt dramatisch, ist aber letztendlich, naja, ist es politisches Tagesgeschäft, dass auch mal eine Legislaturperiode zu Ende geht und etwas Neues beginnt? Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite sind sie manchmal eben doch besonders. Und das trifft ja auf Brandenburg und auf Potsdam zu. Da gab es diese Woche einen Sitzungsmarathon, das muss man schon sagen. Es waren die letzten Zusammenkünfte der Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor der Sommerpause, aber auch, wenn es keine Sondersitzung gibt, auch vor der Landtagswahl im September. Und genau darüber möchte ich reden, und zwar mit Hanno Christ aus unserem Landtags- oder Landesstudio in Potsdam. Hallo.
Hallo, ich sage zum Abschied leise Servus.
Ja, genau, wir fangen mit dem Servus an und ja, das ist schon paradox an sich, damit anzufangen, genau. Hanno, du hast für rbb24.de, für unsere Webseite, zurückgeblickt auf diese Legislaturperiode in Potsdam, und dein Text trägt den Titel Nachruf auf ein Parlament. Das klingt ziemlich, ich sag mal, traurig bis depressiv. Ist es wirklich so schlimm?
Naja, also ich mache das ja jetzt schon seit fast 20 Jahren, die Parlamentsberichterstattung, und habe so ein bisschen auch den Vergleich zu anderen Landtagen, zur Zusammensetzung von anderen Parlamenten. Und ich muss sagen, die letzten 5 Jahre waren schon besonders. Besonders, weil die Ereignisdichte sehr hoch war. Also da sind Dinge passiert, auch von einer Tragweite, von einem politischen Gewicht, die ich so vorher noch nicht kannte. Natürlich hatten wir auch eine Finanzkrise. Wir hatten eine sogenannte Flüchtlingskrise 2015, 2016, die viele beschäftigt hat. Aber was jetzt in den letzten 5 Jahren auf eine Landesregierung, auf einen Landtag eingeprasselt ist, das fand ich schon sehr besonders. Und die Stimmung im Landtag hat sich auch verändert. Und ich bin deswegen so ein bisschen melancholisch, weil ich sehr unsicher bin, was da auf Brandenburg mit dem nächsten Landtag zukommen wird. Wir haben Umfragewerte von der AfD oder auch vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Die sind besonders. Die sind im Moment auf einem Allzeithoch. Und insofern wird auch die Zusammensetzung des neuen Landtages eine besondere sein und vielleicht eine Regierungsbildung auch besonders schwierig und überhaupt ein Finden von Kompromissen und von Lösungen. Und das ist genau das, was mich so ein bisschen melancholisch werden lässt, weil ich glaube, es könnte wesentlich schwieriger werden.
Lass uns mal eingangs vielleicht bei den Themen stehen bleiben, bei dem, was da aufs Parlament, auf den parlamentarischen Betrieb eingeprasselt ist, wie du es formuliert hast. Also, wenn ich auf 5 Jahre zurückblicke, fällt mir natürlich vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie und all das, was es an Politischem dazu gab, ein. Ist es das vor allem gewesen, was sozusagen auch die Politik unter Druck gesetzt hat? Oder was fallen dir noch da an Themen ein?
Naja, es ist das Thema Strukturwandel beispielsweise, Energiepolitik, das ist in Brandenburg ja auch besonders. Wir haben das Thema Ausstieg aus der Kohle, wie wird das eigentlich angebahnt? Wir haben die Umstellung einer Raffinerie in Schwedt von Öl auf vielleicht demnächst Wasserstoff. Das sorgt für wahnsinnig viel Unsicherheiten in der Region. Und ja, wir haben auch natürlich die Frage der Migration, was gerade ein großes Thema ist, gerade für die AfD. Ja, und genau das zusammen mit der Corona-Pandemie, das hat mich persönlich auch beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit dort Entscheidungen getroffen werden mussten, in welcher Geschwindigkeit wir das natürlich auch selbst in der Berichterstattung begleiten mussten. Und ja, es ist nicht alles gut gelaufen und man weiß immer noch nicht genau, was tatsächlich aus, welche Folgen, welche späten Folgen auch manche politische Entscheidung nach sich zieht. Aber es ist eben in kurzer Zeit bei einer nicht ganz unkomplizierten Regierung aus CDU, SPD und Grünen sehr viel entschieden worden, obwohl es da viel Reibereien gab. Das haben wir hinter den Kulissen mitbekommen. Aber es ist eben entschieden worden und man hat sich dann auch vor den Kameras auf den Pressekonferenzen immer so weit zusammengerauft. Und das, finde ich, ist bei allem Streit, den es gegeben hat und über den wir immer wieder berichtet haben, doch etwa ein hohes Gut und eine Leistung dieser Regierung, aber auch eine Leistung dieses Landtages, dieser Landtagskoalition. Und ich muss auch sagen, dass beispielsweise die Opposition von Linken und auch BVB Freie Wähler teilweise eine durchaus konstruktive, interessante Rolle gespielt haben. Eine Sonderrolle nimmt für mich da die AfD ein.
Und da sind wir dann bei dem Stichwort verschärfter Ton. Du hast es gesagt, es war ein anderer Umgangston und du beschreibst es auch in deinem Online-Text, einen Ton, der sich nicht nur zwischen Abgeordneten verschärft hat und zwischen Regierung und Opposition, auch teilweise im Umgang mit uns Medienvertreterinnen und Vertretern, die ihr da in Potsdam aktiv seid. Ist das ein schleichender Prozess gewesen oder gab es für dich da ein Schlüsselerlebnis, wo du gedacht hast, in den letzten 5 Jahren, ups, da hat sich jetzt gerade was verändert?
Sie sind jetzt seit 2014 im Landtag, also jetzt 10 Jahre und ich finde, es ist ein schleichender Prozess. Allerdings sehe ich eine Verschärfung mit den steigenden Umfragewerten. Also das Selbstbewusstsein der AfD im Landtag hat zugenommen, der Ton hat entsprechend sich auch verändert. Also da wird in Ausschusssitzungen schon davon gesprochen, eben, dass man in die Regierung kommen würde, dass man dann den und jenen entlassen wird, dass man das auflösen wird. Also man trifft quasi schon im Vorweg Entscheidungen oder tut so, als würde man ganz sicher in die Regierung kommen. Und ich finde, es ist aber auch im persönlichen Umgang schwieriger geworden. Jetzt lasse ich uns Medienvertreter da mal raus, wie die AfD gegenüber uns Medienvertretern auftritt. Aber ich finde auch die Auseinandersetzung im Parlament, ja, man muss klare Kante zeigen und man muss natürlich auch gucken, dass sich Parteien, Fraktionen voneinander unterscheiden in den Positionen. Aber das, was ich so erlebt habe, war teilweise oftmals auch sehr persönlich und es war auch diffamierend. Ich finde, dass Vergleiche mit der DDR, mit der Stasi, dass die unangebracht sind. Auch heute gab es wieder beispielsweise die Vereidigung des Antisemitismusbeauftragten in Brandenburg. Und das ist für Brandenburg ein Novum. Wie es zu dem Posten gekommen ist, ist durchaus umstritten, aber die AfD hat an der Vereidigung erst gar nicht teilgenommen. Und das, finde ich, ist eine Frage von politischem Anstand. es gibt viele Wege, etwas auszutragen. Bei der AfD frage ich mich immer, wenn ihr tatsächlich irgendwann mal an die Regierung kommen wollt, mit wem wollt ihr denn eigentlich mal an einem Tisch sitzen, wenn ihr euch vorher so auseinandersetzt und den Gegner so diffamiert oder beschimpft?
Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch nochmal besonders herausfordernd eben gerade aus der Medienperspektive ist. Also wir kennen das ja in Berlin, sagen wir mal, in etwas zahmerer Form, dass man sich schon überlegt, wie geht man mit bestimmten Themen um, wo ist es möglicherweise man muss aufpassen, sich nicht vor den Karren spannen zu lassen, weil es eigentlich kein Thema ist, aber dann wird es doch eines. Wie ist das bei euch gewesen in den letzten 5 Jahren? Gab es da manchmal viel Diskussionen um die Handhabung von Themen?
Wir haben schon darauf geguckt, ist das jetzt ein neues Thema, bringt uns das sachlich irgendwie weiter? Und das ist natürlich auch genauso diese Gratwanderung für uns Journalisten. Du kennst es natürlich auch, wo man schaut, ist das jetzt ein Thema, was Substanz hat oder ist es tatsächlich einfach noch ein Aufregerthema? Was können wir daraus ableiten? Und da gab es dann eben schon viel, ich sag mal auch heiße Luft, Themen, die immer wieder aufgewärmt wurden, zum Beispiel Corona. Die AfD hat ja 4 Untersuchungsausschüsse im Landtag angestrengt. Das ist in einer Dimension, die gab es so vorher auch noch nicht. Jeder Untersuchungsausschuss kann eine Opposition natürlich beantragen, ist ja gutes Recht, aber die kosten Geld, das ist wahnsinnig viel Aufwand und da muss man schauen, bringt das tatsächlich irgendwas und meine Bilanz fällt auch sehr zwiegespalten aus.
Ja, und einer betraf auch noch uns selbst sozusagen, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, was die Sache auch nicht einfacher macht.
Genau, aber da waren sich alle Fraktionen eigentlich einig, dass dieser Untersuchungsausschuss notwendig war und dass er auch was gebracht hat.
Auf der einen Seite blicken natürlich immer alle auf die AfD und sagen, der Ton hat sich verschärft, weil auch dort eben ja von deren Seite viel Provokation zum Teil auch kommt. Wenn du auf die anderen Parteien dabei blickst, wo würdest du sagen, gibt es da auch Versäumnisse vielleicht gerade im Umgang, die mit dazu beigetragen haben, dass sich der Ton verschärft hat?
Ich sag mal, es ist redliches Bemühen, sich mit den Thesen der AfD auch auseinanderzusetzen, die teilweise immer wieder sehr schrill sind, teilweise eben auch persönliche Angriffe. Ich beobachte, dass auch andere Fraktionen so ein Stück weit in den Populismus abrutschen mit manchen Äußerungen. Das halte ich auch für nicht sonderlich glücklich, ob da jetzt so ein Wettrennen um den möglichst schrillsten Satz aus einer Plenardebatte entstanden ist. Ich weiß es nicht, ich kann nur davor warnen und das ist eben auch Teil meines Bedauerns. Ich beobachte da so einen gewissen Abwärtstrend. Ich habe schon lange keine wirklichen Sternstunden im Landtag mehr erlebt. Ich habe jetzt auch nicht jede Debatte mitverfolgen können, aber früher hat man ja schon gesagt, dass die sachliche Auseinandersetzung in manchen Debatten wirklich was gebracht haben. Sogenannte Sternstunden waren, man konnte sich rhetorisch auf hohem Niveau austauschen. Das habe ich jetzt im Landtag schon tatsächlich längere Zeit nicht mehr erlebt.
Und dann gleichzeitig die Situation, dass es nicht nur immer eine Regierung gegen Opposition gab, sondern ja dann eben doch auch eine gewisse Zerstrittenheit auch innerhalb der Regierung. Und korrigier mich aber, wenn ich jetzt die letzte Brandenburg-Trend-Umfrage im Kopf habe, dann sah es doch aber sehr stark danach aus, dass im Grunde möglicherweise das auch die einzige Regierungsoption sein könnte, die auch nach der Wahl noch rechnerisch möglich wäre, oder?
Also ja, bei unserer Umfrage war das so, aber es gab dann auch noch jüngere Umfragen. Da war diese Mehrheit dann wieder dahin. Also wir wissen überhaupt nicht, was da kommen wird. Und dieses Unstete, das macht es natürlich spannend. Aber wir haben mit 2 Parteien, Bündnis Sahra Wagenknecht und der AfD, eben auch Parteien, die viel Ungewisses mit sich bringen, wo viel behauptet und gesagt wird, aber wo ich wenig Substanz im Moment noch sehen kann, wo wenig Lösung angeboten wird. Und das finde ich eben, um das nochmal zu sagen, die letzten 5 Jahre waren eben schon insofern beeindruckend, als dass man da schon zu vielen Lösungen gekommen ist. Und es waren ja tatsächlich gar nicht so schlechte Jahre für Brandenburg. Wenn man sich wirtschaftliche Rahmendaten beispielsweise anguckt, da stehen andere Bundesländer weitaus schlechter da. Es ist tatsächlich bei 3 ungleichen und einer sehr fragmentierten Opposition doch erstaunlich viel Positives rausgekommen oder viele Dinge, von denen man sagen kann, ja, da ist was gelungen.
Dein Text, den du verfasst hast, der schließt mit den Worten: Am Ende dieser Legislatur steht kein Wechsel wie immer. Es könnte auch ein Ende ohne Anfang sein. Ich werde den alten Landtag schon jetzt vermissen. Sag uns doch mal zum Abschluss etwas, das uns vielleicht Hoffnung macht. Gibt es da auch irgendein Erlebnis, bei dem du sagst, es gibt sie noch, die guten Momente, die hell strahlen und die nicht nur vielleicht so ein bisschen düster und bang in die Zukunft blicken?
Naja, es gibt einige Projekte, die jetzt nochmal auf den letzten Metern auf den Weg gebracht worden sind. Alleine schon der Antisemitismusbeauftragte, die Solidarität, sage ich jetzt mal, unter all den anderen Fraktionen. Bei der AfD sage ich immer wieder, der Treibstoff der AfD ist das Dagegensein. So kam es mir vor, wenn man zum Beispiel auch mal sieht, wie viele Gesetzesentwürfe haben die denn auf den Weg gebracht, auch im Vergleich zu den anderen Oppositionsfraktionen. Und ich zähle bis Ende März 11. Bei den anderen waren es über 30, obwohl sie zahlenmäßig weitaus schlechter vertreten sind im Landtag. Die AfD hat als große Fraktion schon sehr viel Einfluss und Macht, aber sie nutzt diesen Einfluss für andere Dinge. Und ja, was mich positiv stimmt, ist eben tatsächlich so ein Stück weit diese Solidarität unter den anderen Fraktionen, die, wie ich finde, immer noch klare Kante, die sie zeigen. Und dass sie eben zu Lösungen und Ergebnissen kommen, obwohl die Zeiten tatsächlich sehr, sehr schwierig waren. Das hat mich beeindruckt.
Also, nach Wahlen am Beginn einer neuen Legislatur wird immer gerne mal von manchen Hermann Hesse zitiert, der Anfang, dem ein Zauber innewohne.
Das lag mir auf der Zunge.
Im Moment klingt es vielleicht noch nicht unbedingt danach, aber wir können ja mal gemeinschaftlich die Daumen drücken im Sinne unserer Demokratie, dass auch diesem Anfang dann ein Zauber innewohnen möge. Hanno Christ, unser landespolitischer Korrespondent in Potsdam, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Eine Ausgabe zwischen Abschiebung und Abschied. Ein bisschen düster, aber wir bleiben natürlich auch optimistisch und werden hier weiter aufmerksam den landespolitischen Betrieb beobachten und dabei auch nicht das Gute übersehen, das es dann doch auch immer wieder zu bestaunen gibt. Uns gibt's nächste Woche wieder, und wer weiterhin bis dahin über Politik und alle anderen wichtigen Themen in der Region auf dem Laufenden bleiben will, und das per Podcast, dem empfehle ich unseren täglichen Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Die wichtigsten Nachrichten und Geschichten des Tages aus der Region zusammengefasst von unseren Reporterinnen und Reportern. Immer montags bis freitags in der ARD-Audiothek. Für heute verabschiedet sich hier Thorsten Gabriel.